nochmal ein Wort zu dem Lied von eben, was ich von der Grammatik noch verstehe, lobe den Herrn als Imperativ, ne? Und ich finde es so beeindruckend, ne? Dass wir uns selber zu unserer Seele reden können und sagen, Seele, du kannst dich jetzt entscheiden, du hast immer irgendeinen Grund, warum du sagst, das Leben ist nicht gut oder der ist nicht gut, die ist nicht gut. Aber Seele, hör mal, ich sage dir, schau auf, lobe den Herrn, meine Seele. Ne? Und ich denke, das ist so, wenn wir heute über das Thema Unterschied machen, reden, vielleicht eines der ersten kleinen Schritte, die jeder von uns machen kann, dass wir unsere Seele immer mehr beibringen. Seele, du tust nicht einfach, was du willst. Seele, mein Geist ist der Chef hier. Und mein Geist sagt hier, Jesus ist auferstanden, Jesus hat bezahlt, deshalb Seele, lobe den Herrn. Danke für das Lied, na, gut gewählt. Schöne Melodie. Und wir lassen uns das mitnehmen heute. Der Imperativ gilt für unsere Seele. Und dann geht's uns schon mal besser. Ja, Unterschied. Ich kann mir vorstellen, wenn manche dieses Thema hören, was muss ich jetzt wieder tun? Du musst dich entspannen. Denn ich denke, darin besteht die Liebe, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Es gibt dieses Gefälle mit Gottes Geschichte, mit uns. Na, Gott erwartet nichts von uns, was er uns nicht vorher schon gegeben hat. Von euch okay, ich bin wieder da. Wer von euch auf dieser Erde, auf der du jetzt kennengelernt hast, anderen haben direkt vom Himmel Offenbarung bekommen, ist auch gut, ne? Also ich habe auch, ich lege es, das ist gleich nehmen, das ist gleich nehmen, okay. Es ist immer wieder gut, dass wir uns daran erinnern, ich war nicht so clever und so geistig, dass ich eines Tages entschieden habe, und jetzt soll ich Jesus nachfolgen. So geistig, so gut, dass ich Jesus nachfolge bin. Das glaube ich, so funktioniert das nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, die Bibel, keiner ist so gut, dass er sich für Gott entschieden hat. Gott hat uns erwählt, Gott hat Menschen geschickt, Gott hat Menschen in unser Leben gebracht. Und ich finde es immer wieder gut, wenn wir uns an die Menschen erinnern, die Gott uns über den Weg geschickt hat, die den Unterschied gemacht haben. Erinnerst du dich jetzt an ein paar Menschen, die Gott über den Weg geschickt hat? Bei mir waren sieben der Reihe nach, ne? In Chinesen, Afrikanern, Amerikanern, Franzosen, bis ich irgendwo platt war und gesagt, Jesus, jetzt gebe ich nach. Und ich habe immer noch Kontakt mit den Leuten, einer in Amerika, der vor über 40 Jahren gesagt hat, und ich mache dich zu einem Jünger. Ich sage, danke. Ja. Und es ist so gut zu wissen, dass Gott Menschen gebraucht. Gott hängt nicht von Menschen ab, aber Gott gebraucht Menschen. Einen Unterschied machen. Wir schauen zuerst unsere Nachfolge von Jesus. Welchen Unterschied hat Jesus gemacht? Jesus ging durch das ganze Land Israel und da waren Leute, die waren leprakrank. Ne? Das heißt, sie mussten sagen, Finger weg von mir, ich bin Aussätziger. Und Jesus hat einen Unterschied gemacht. Er hat sie angefasst, hat gesagt, ich heile dich. Jesus hat einen Unterschied gemacht für Menschen, die aussätzig waren, die Outsiders waren, die am Rande der Gesellschaft waren, die draußen waren. Und dann war dieser Zachäus, er war praktisch, heute würde man sagen, ein Mafiot. Ne? Das Volk hat ihn nicht geliebt, weil er erstens für die Römer gearbeitet hat, zweitens zu viel Geld genommen hat. Und was macht Jesus? Zachäus, komm runter, ich mache einen Unterschied für dich, ich komme zu dir nach Hause. Und nicht alle Menschen hatten Freude daran, dass Jesus diesen Unterschied gemacht hat. Aber Jesus hat gewusst, ich bin vom Himmel gekommen auf diese Erde, um einen Unterschied für Menschen zu machen. Und wenn wir die Evangelien lesen mit dieser Brille, Jesus, der Unterschiedmacher, dann kann man es eigentlich zusammenfassen. Er hat einen Unterschied gemacht, indem er den Vater offenbart hat. Er hat einen Unterschied gemacht, indem er Leute in die Gesellschaft wieder reingebracht hat. Und er hat einen großen Unterschied gemacht durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Alle Schuld bezahlt hat. Das konnte nur er machen. Exklusiv, einmalig, es ist vollbracht. Jesus hat einen großen Unterschied gemacht. Er hat die Schuld für alle Menschen bezahlt. Und dann sagt Jesus, und damit fangen wir jetzt an mit der Folie, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also der Vater im Himmel hat Jesus gesandt, dass auf dieser Erde etwas anders wird. Okay, eine Sache exklusiv, Vergebung der Sünde, Versöhnung mit Gott, kannte nur Jesus. Aber Jesus hat gesagt, jetzt gehe ich wieder, ich habe den Vorhang zerrissen und jetzt seid ihr dran. Ihr dürft auf dieser Erde einen Unterschied machen. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, so wie Jesus gesandt war, so bist du gesandt vom Vater. Du darfst zurück mit lauter Stimme sagen. Ich weiß, manche tun sich schwer damit. Weil ich bin ja nicht wie Jesus. Wir sind nicht wie Jesus perfekt. Ne? Aber weil Jesus wegging und gesagt hat, was ich angefangen habe, geht weiter, hat er Menschen wie dich und mich genommen, damit das, was er angefangen hat, auf dieser Erde weitergeht. Und ich finde es einfach beeindruckend, dass Gott in seiner Größe sagt, ich nehme kleine Menschen, die fehlerhaft sind. Und ich finde 1. Korinther 1, 18 folgende, so eine einladende Passage. Das, was nichts ist, was töricht ist, was foolish and weak, was schwach ist und töricht ist, das habe ich erwählt, um meine Gnade wirksam zu machen. Ich habe heute Morgen eine Geschichte gelesen. Thomas Edison, bekannt, ne? Einer der größten Erfinder der Weltgeschichte, ging in die Schule. Und dann, also ich weiß nicht, welche Klasse, sagen wir dritte, vierte Klasse, kommt er nach Hause und sagt, Mama, heute habe ich einen Brief mitbekommen von dem Lehrer. Und der Lehrer hat gesagt, gib diesen Brief deiner Mama persönlich, niemand anders, und deine Mama soll den Brief vorlesen. Der kleine Thomas gibt der Mama den Brief, die Mama öffnet ihn, ist kurz mal ruhig. Mama, was steht da? Und dann liest die Mama vor. Der Lehrer schreibt, Frau Edison, Ihr Sohn ist ein Genie. Wir können ihn in der Schule nicht mehr länger unterweisen, weil die Lehrer nicht gut genug sind, ihn zu überweisen, zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn zu Hause. So blieb klein Thomas zu Hause und wurde von seiner Mama unterrichtet. Und das Genie hat sich entwickelt. Er hat ja gehört, ich bin Genie, wurde großer Erfinder. Paar Jahrzehnte später, seine Mutter war tot, er hatte schon viele Erfindungen gehabt, hatte im Haus seiner Mutter ein bisschen alte Kisten auf dem Dach ausgepackt und findet den Brief von der Lehrerin, von dem Lehrer von damals. Er macht den Brief auf und liest, Frau Edison, wir möchten Ihnen mitteilen, Ihr Kind ist geistig behindert. Wir können ihn nicht in der Schule behalten. Bitte unterrichten Sie ihn zu Hause. Wow. Und wahrscheinlich gibt es in der Geschichte manche Fälle, die so ähnlich liefen, die nur den negativen Teil gehört haben. Warum erzähle ich die Geschichte? So wie der Vater Jesus gesandt hat, so bist du von Gott gesandt. Kann man kaum glauben, ne? So, aber die Mutter hat geglaubt, er ist ein Genie, Thomas hat geglaubt, er ist ein Genie und deshalb konnte er dieses Potenzial ausleben. Wir sehen unsere Schwäche. Siehst du manchmal deine Schwäche? Ich sehe meine Schwäche gelegentlich, ne? Und hindert das Gott, sich mit uns zu verbinden? Mm-mm. Gott hat gesagt, ich bin treu. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Gott hat gesagt, ich bin für dich. Und das ist eigentlich die Grundlage, um den Unterschied zu machen. Die Grundlage vom Unterschied machen ist nicht, du musst besser sein, du musst was leisten, sondern ich denke, der erste Schritt ist, was wir mit dem Lied vorhin hatten, der Imperativ an die Seele. Und der Imperativ an die Seele ist auch damit verbunden, dass wir glauben, was Gott gesagt hat. Gott hat zu dir gesagt, du bist geliebt. Gott hat zu dir gesagt, durch das Blut von Jesus bist du gerecht gesprochen. Gott hat gesagt, durch das Blut von Jesus, durch sein einmaliges Opfer, bist du heilig. Oh, Edison war ein Genie und du bist heilig. Wow. Wer von euch ist heilig? Es kämpfen immer noch ein paar. Ne? Okay, wenn Gott beschlossen hat, uns zu sagen, du bist heilig, wer sind wir dann zu sagen, Gott, was du sagst, stimmt für mich nicht. Nein, nein, nein. Gott sagt, du bist heilig. Und heilig heißt nicht vollkommen. Heilig heißt nicht irgendwo eine ethische Überlegenheit über andere Menschen. Das ist nicht besser. Ich gucke manche Menschen an, die keine Christen sind, wo ich denke, die leben einen ganz hohen Standard von guten Werten, von Gastfreundschaft, von Hilfe. Oh, ich kenne jemanden aus unserer Nachbarschaft, der ist nicht Christ. Ne? Was der für die Menschen tut, erstaunlich. Ne? Er ist über 70, führt sie zum Arzt, er holt sie ab, er repariert Autos. Denke ich, Hut ab. Ne? Er macht einen Unterschied für viele Leute. Aber den entscheidenden Unterschied, den kann er nicht machen, Menschen mit Jesus bekannt machen, weil er Jesus noch nicht kennt. Wir haben eine andere Nachbarin, die ist Schweizerin, lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Es geht ihr eigentlich materiell nicht so gut, aber sie hat sich entschieden, ich bin ein Unterschied in diesem Dorf. Ich bin von Gott gesegnet. Und ich kenne keinen Menschen in unserem Dorf, der so viele Sachen verteilt wie sie. Das ist enorm. Ne? Sie verteilt und sie bekommt. Ne? Sie geht zum Bäcker Mittwochabend. Der Bäcker sagt, die Sachen verkaufe ich nicht mehr, nehme sie mit. Und sie hat Säcke voll Brot und sie verkauft Brot an arme Leute. Ne? Oder sie hat vor ihrem Hof dann einfach einen Kleider, so wie sie ja auch hatten, Kleiderbügel, Boxen und Leute bringen Sachen hin. Und ihr Haus ist bekannt im ganzen Ort. Dort ist eine Quelle der Versorgung. Sie selber hat so eine kleine Rente, aber sie ist die Quelle der Versorgung für dieses Dorf. Ich finde es sehr beeindruckend. Und wir unterhalten uns öfters mal mit der lieben Ruth. Und das ist einfach ihr Herz. Ne? Und das sind die Asylanten, 50 Meter von dem Haus weg. Und sie kümmert sich um sie. Sie macht einen Unterschied. Und Ruth, ist das schwere Arbeit für dich? Es kostet mich was, aber ich kenne nichts, was mir mehr Erfüllung gibt, als das zu tun, für Gott ein Werkzeug zu sein, zu empfangen. Und je mehr ich weitergebe, desto mehr empfange ich. Das ist mein größter Reichtum, sagt sie, meine größte Erfüllung. Und so können wir eigentlich gemeinsam einen Unterschied machen. Wir müssen keinen Unterschied machen. Wir sind privilegiert, einen Unterschied machen zu dürfen auf dieser Erde. Die nächste Folie bitte. Wie war Jesus gesandt? Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, damit ich die heile, die zerbrochenen Herzen sind, damit ich den Gefangenen Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Wir haben Dora, bist du hier? Sehe ich dich? Dora, ja. Wir haben Leute wie Dora und Werner, die gesagt haben, wir wollen einen Unterschied machen für viele Waisenkinder in Rumänien. Und ihr habt das geschafft. Und das ist eine Sache, die wir feiern können. Das ist jetzt nicht, oh, wir sind, ich habe Dora und Werner nie gehört, hey, was haben wir alles geleistet? Aber ich habe sie gehört, wir haben unser Leben Gott zur Verfügung gestellt und daraus ist eine Frucht entstanden, wo Kinder, Waisenkinder, die sonst irgendwo ohne Familien geblieben wären, integriert wurden. Preist den Herrn. Und ich denke, ich kenne zu wenig von euch so persönlich, aber ich glaube, viele von euch könnten ähnliche Dinge erzählen. Ich habe diese Gemeinde kennengelernt als Menschen, wo wir viele treue, hingegebene Diener haben. Vor allem auch hier unten. Also bei einigen Gesprächen, die ich hatte mit Leuten von euch, sage ich, Hut ab. Da kann ich einiges davon lernen. Die treue Hingabe, die viele von euch leben und die auch eine der Markenzeichen vom Kreuzpunkt ist etwas ganz Wertvolles. Dienen, Hingabe, Bereitschaft weiterzugeben. Wie war Jesus gesandt? So wie ich gesandt bin, sende ich euch. Ich finde, ein Markenzeichen der Sendung von Jesus ist, der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesus hat gewusst, als Gott und Mensch kann ich nur eigentlich wirksam sein, indem der Geist Gottes Gott durch mich wirkt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gestern haben wir Geburtstag gefeiert, unserer jüngsten Tochter. Und wir hatten eine Frau eingeladen, die war mit 18 in Rumänien aus dem Waisenhaus auf die Straße geschickt und wusste nicht, was sie machen soll mit ihrem Leben. Und irgendwie ist sie bei uns gelandet und wir haben sie aufgenommen. Und dann sie zu sehen, jetzt 30 Jahre später, ne, sie wohnt jetzt in Deutschland, arbeitet hier, wie ihr Leben sich verändert hat, weil sie nicht auf der Straße gelandet ist und viele von diesen Kindern, die aus dem Waisenhaus mit 18 einfach rausgeschickt wurde, sind in der Prostitution oder sonst in unguten Dingen gelandet. Und so können wir einen Unterschied machen, wenn wir einfach sagen, Gott, hier sind wir, mache etwas. Aber wir brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes. Weil das ist nicht so, dass wir das erzwingen müssen, sondern Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, rennt nicht einfach weg. Bleibt in Jerusalem und dann bekommt ihr ein Geschenk. Es ist der Heilige Geist, es ist Gott vom Himmel. Und wenn er auf euch kommt, wird Dynamis auf euch kommen, wird Kraft auf euch kommen und diese Kraft wird wirksam sein. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, ich glaube, dass du auferstanden bist und ich nehme dich auf in mein Leben, du bist mein Ritter und mein Herr, kommt der Heilige Geist in uns. Punkt. Und der Heilige Geist versiegelt uns, der Heilige Geist gibt uns Gewissheit. Der Heilige Geist ist eine Person, die in uns lebt, die viel Kraft hat. Und ich glaube, wir können alle noch ein bisschen dran wachsen, dem Heiligen Geist mehr Kraft, mehr Raum zu geben, dass Dynamis vom Himmel, die Kraft des Geistes, durch uns wirken kann. Ich bete öfters mal für Kranke. Warum? Nicht, weil ich geistlicher bin als irgendjemand anders, weil Jesus gesagt hat, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, geht, predigt und treibt Dämonen aus, heilt Kranke, das ist grundsätzlich Auftrag, den wir alle haben. Und wir dürfen diesen Auftrag von Jesus nicht kleiner machen. Ich weiß, ich habe mal für einen Iraner gebetet, es war in Deutschland, noch bevor die Flüchtlinge kamen, hat sich ein Iraner bekehrt und er kam zu mir in Seelsorge und dann sage ich, und wie geht's dir? Oh, das und das ist nicht gut und so. Und dann habe ich noch Rückenschmerzen. Und dann habe ich gesagt, kann ich für deine Rückenschmerzen beten? Ja, für seine Rückenschmerzen gebetet und sie war auf der Stelle weg. Und er sagt, oh, meine ganze Perspektive zu Gott verändert sich wieder. Ich kann seiner Güte, seiner Freundlichkeit ganz neu vertrauen, ganz neu mein Herz öffnen. Und jede Kranke geheilt. Ich habe für meinen Vater gebetet, der hatte Krebs und war nicht gläubig, war 54. Und dann, als er das erfahren hat, wir Kinder hatten uns alle bekehrt, meine Mutter auch, und er war resistent, der Widerstand. Ja. Und dann habe ich gesagt, er hat die Diagnose bekommen, Krebs, Lungenkrebs, 6 Monate noch zu leben. Und dann hat er sich kurz geöffnet und wir haben gehofft, ja, er öffnet sich, jetzt wird er gerettet. Und ein paar Monate, und ich habe ihn immer wieder mal besucht. Und dann so 4 Monate später habe ich mit ihm gesprochen. Dann redet er, also von Chemo, die Haare raus, Körper im Zerfall. Und er redet, als ob er noch 100 Jahre leben würde. Und ich war geschockt. Sag, siehst du nicht, was gerade passiert mit deinem Körper? Und dann habe ich zu Hause Fürbitte für ihn gemacht, habe ihn wieder besucht. Und dann sagt meine Mutter, er ist offen, dass du für ihn beten kannst. Und dann habe ich zuerst gebetet, Vater, willst du wirklich mit Jesus leben? Du hast gesehen, was um dich herum passiert. Ja, ging auf seine Knie, hat sich bekehrt und es war eine klare Entscheidung. Und dann hat er gesagt, ich will auch geheilt werden, habe für ihn für Heilung gebetet. Am nächsten Tag waren die Metastasen so stark im Kopf, dass er nicht mehr klar war. Ne? Aber er hat in jenem Tag die Entscheidung gemacht, von der ich überzeugt bin, jetzt ist er im Himmel in der Ewigkeit. Und was ich damit sagen will, die wichtigste Entscheidung ist immer die Entscheidung, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und wir beten für Heilung, aber wir können nicht heilen, aber wir haben den Auftrag zu heilen. Ne? Das ist, ja, wir haben für andere Leute gebetet, die wurden von Krebs geheilt. Wir hatten jemanden bei uns in der Gemeinde, der war über 60, der hatte Hautkrebs, Schwarzen. Und dann sage ich, oh Kurt, das ist nicht gut. Ha? So Kurt, an Krebs ist noch kein Mensch gestorben. Die Bibel sagt, Gott ruft uns heim, wenn er uns nach Hause rufen will. Ne? Unsere Tage sind gezählt. Und wir haben für ihn gebetet und haben noch 20 Jahre gelebt. Wir haben einen Auftrag, aber wir sind nicht die, die darüber verfügen. Der Geist des Herrn ist auf uns und ich denke, das ist so wichtig, so wie der Thomas Edison geglaubt hat, ich bin ein Genie, dass wir glauben, hey, der Geist des Herrn ist auf uns. Wir sind erwählt, wir sind berufen, wir sind Heilige, wir sind Gottes Repräsentanten auf dieser Erde und er hat keine anderen Repräsentanten als uns hier. Und er will einen Unterschied machen. Glaubt ihr, dass es Menschen gibt, die einen Unterschied brauchen? Vor 2 Tagen hatte eine Nichte von uns Hochzeit. Wir haben so 80 Leute geladen. Und ich denke, 90% waren keine Gläubige, keine Kirchgänger. Aber war trotzdem mit Predigt und so und alles. Und ich bin ganz entspannt hingegangen. Wow, eine Hochzeit mit so vielen Nichtchristen. Und es war schon eine Art von Menschen, wo man gemerkt hat, die haben noch nichts mit Gott am Hut und sowas. Ne? Und ich bin da nicht unter Druck, ich muss keinen Unterschied machen. Aber ich sage, Gott, gibt es was, wo du heute wirken willst hier? Und dann treffe ich dieses Paar und komme ins Gespräch mit ihnen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, mach einen Unterschied für die Leute. Erzähl ihnen von dem Weg in den Himmel. Und sie gucken mich an, ja, gesagt, was haltet ihr von der Predigt und von der Botschaft? Ja, kann man schon so sehen, wir sehen es anders und. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht mit Jesus, der macht einen Unterschied. Und dann fängt er an, ja, mein Großvater ist auch gläubig, der hat viel gebetet, ne? Und sie sagt, ja, ich habe auch irgendjemand in der Verwandtschaft. Und ich fand es so interessant, dass wir in paar Minuten bei dem Thema waren, ohne dass ich das gepusht habe, aber ich habe nicht geschwiegen. Versteht ihr oft den Unterschied? Ne? Wir müssen nicht was machen, aber wenn Gott die Herzen vorbereitet, wenn Gott Wege vorbereitet, dann sind wir dran, sagen Gott, wir kooperieren mit dir. Danke. Und ich bin von der Hochzeit weggegangen, war viel Schönes dabei, aber das Schönste für mich war, ich wusste, ich konnte mit den beiden Leuten die wichtigste Botschaft vom Himmel bringen. Und sie haben sich 3-mal bedankt am Abschluss. Danke, dass du so offen warst. Danke für dein Vertrauen. Ich habe von meinem Leben erzählt, den Unterschied, den er gemacht hat, von meinen Kindern. Und die waren richtig angerührt und dankbar. Und ich habe die Tage für sie gebetet danach, vorgestern. Und ich habe auch gebetet. Und das ist jetzt für uns interessant. Gott, danke für all die Gebete ihrer Großeltern. Und ich glaube, dass die Gebete der Großeltern nicht umsonst sind. So was wir letzten Sonntag hatten, binden und lösen. Ich bete, dass die Gebete der Großeltern wirksam werden. Die Gebete der Verwandtschaft. Und mein Gebet mit Gott, ich will diese Leute im Himmel sehen. Ich will, dass das, was an dieser Hochzeit geschehen ist, einen Unterschied macht für sie. Und so haben wir das Privileg, dass wir mit Gott kooperieren können. Okay. Also so ist Jesus gesandt und ihr Lieben, so wie Jesus gesandt ist, so sind wir gesandt. Einige Unterschiede, die Jesus durch uns heute machen kann. Nächste Folie bitte mit der Hoffnung. Unser Leben ist eine Botschaft der Hoffnung. Kennst du Leute ohne Hoffnung in deiner Nachbarschaft, deiner Umgebung? Kennt ihr ein paar? Okay, Gott hat eine Lösung. Die Lösung bist du. Ja? Und Doris hat mir vorhin was erzählt, ich will jetzt nicht deine Story erzählen, ne? Aber ich fand es so treffend, Doris hat mir erzählt, wie durch ihr Leben, ohne dass sie was groß gesagt hat, Menschen nehmen wahr, was in uns ist. Menschen, deine Nachbarn, deine Verwandtschaft, deine Arbeitskollegen, sie nehmen wahr, ob du Hoffnung hast oder nicht. Und du musst nicht Hoffnung haben, sondern wir lesen diesen Vers aus 1. Petrus 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also, wer von euch ist wiedergeboren? Ich glaube, die meisten hier, ne? Das heißt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In uns ist eine lebendige Hoffnung. Du bist eine lebendige Hoffnung, weil der Auferstandene in dir lebt. Wow. Und ich möchte, dass du heute so von diesem Gottesdienst nach Hause gehst. Ich bin eine lebendige Hoffnung, weil der Auferstandene, Jesus, ist nicht mehr im Grab. Und weil er nicht mehr im Grab ist, habe ich Hoffnung für die Ewigkeit, Hoffnung für die Zukunft. Und das wird sich bemerkbar machen. Das ist ganz eng verbunden mit dem nächsten Unterschiedspunkt. Wir haben eine Zukunftsperspektive versus Orientierungslosigkeit. Aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Das ist jetzt nicht Prophetie ausgesprochen, sondern es ist in diesem Kontext das Alte Testament. Und er tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, auf eine Lampe, das an einem dunklen Ort leuchtet. Wow! Wir haben etwas, was nur die Menschen haben, die wiedergeboren sind. Wir haben eine Lampe. Die Lampe ist das Wort Gottes. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer, der uns Verständnis gibt, was steht denn da geschrieben in diesem dicken Buch. Ich weiß, als Lockdown angefangen hat, habe ich als guter Schwabe Straßen gefegt vorm Haus und unser Nachbar sieht mich und hat es mit dem Lockdown nicht so ernst genommen. War früher Banker und kennt alle Leute. Und er saß da mit 5, 6 Leuten vor seinem Haus und sagt, komm doch mal rüber. Okay, ja, was gibt's? Sagt er, du bist doch ein Gläubiger, gell? Wir hatten schon Gespräche, er wusste es, ne? Sag mal, leben wir jetzt in der Endzeit? Und das war natürlich eine schöne Einladung für mich, einen Unterschied zu machen. Die Leute saßen alle da mit Angst, ne? Und was mache ich dann? Sag ich, ich weiß es nicht, wie lange das hier noch geht, aber ich weiß das eine, eines Tages geht der Vorhang zu. Wenn der Vorhang zugeht, dann geht das eigentliche Leben los. Dann kriegen wir einen neuen Leib. Dann werden alle Tränen abgewischt. Dann geht das eigentliche Leben als ewiges Leben mit einem neuen Leib los. Ihr seid alle eingeladen. Die Eintrittskarte heißt Jesus Christus. Sein Kreuz. Da geht's durch. Das ist die Eintrittskarte. Aber das eigentliche fängt dort an. Ob das jetzt noch 50 oder 100 oder 500 Jahre geht, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, hast du eine Eintrittskarte oder nicht, ne? Und ich fand das interessant. Seit dieser Zeit wissen die Leute ganz genau, um was es geht. Hat sich noch keiner bekehrt. Ich kann keinen bekehren. Aber ich weiß, ich habe einen Samen gesät, der einen Unterschied gemacht hat. Und die Leute, halbes Jahr später, war einer beim anderen Nachbar am Hof. Und wie geht's dir so jetzt mit deinem Glauben zur Zeit? Sag ich, mir geht's gut. Und wie geht's dir, ne? Und ich denke, für mich ist es sehr erfüllend, einen Unterschied machen zu können. Ne? Ja. Ruft mich ein Professor aus Freiburg an, der mich kennengelernt hat, als ich von Jesus erzählt habe. Sagt er, können wir uns mal treffen zu einem Kaffee? Ja. Sagt er, wie gehst du mit Angst um? Das ist kein Gläubiger, ne? Wie gehst du mit Angst um? Ist so viel Angst heute verbreitet. Und dann sage ich, ja, Angst. Es gibt viele Gründe, die eigentlich berechtigte Gründe sind, dass man Angst hat, solange man nur in diese Welt glaubt. Aber mein Leben steht auf einem Felsen. Der Fels heißt Jesus Christus. Egal, wo dieser Globus hingeht, egal, was die Geschichte bringt. Ich weiß, wo ich hingehe. Deshalb kann ich Angst überwinden. Und es war für ihn wichtig. Er hat sich bis jetzt auch nicht bekehrt. Wir haben noch Kontakt, ne? Aber für mich war es sehr erfüllend zu sehen, da ist ein Professor, der nicht weiß, was er mit seiner Angst macht, bei aller Bildung. Und Gott macht Türen auf, dass wir einen Unterschied machen können. Und ihr Lieben, das ist eine Lampe. Da steht so viel drin über das, was kommen wird. Das Herausfordernde und das Gute. Lass uns mit dieser Lampe leben. Nächste Folie. Wir leben Versöhnung. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Okay, schreibt Paulus hier an Christen oder nicht Christen? Und Christen offensichtlich, ne? Und er sagt zu den Christen, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, was ist da los? Wie können denn Christen dem Teufel Raum geben? Gehen sie zu Satans Messen? Beten sie Satan an oder was? Nee. Paulus schreibt, gebt dem Teufel keinen Raum, denn ihr könnt dem Teufel Raum geben durch Unversöhnlichkeit, schlechtes Reden Und negatives Reden über andere Menschen. Oh, oh, oh. Das heißt in anderen Worten, wenn wir Jesus-Nachfolger negativ denken über andere Menschen, negativ reden über andere Menschen, ist das nichts Neutrales, sondern das ist eine Einladung für dämonische Mächte. Wir werden nicht unbedingt dämonisiert damit, ne? Aber es kommt ein Einfluss zustande. Wir wundern uns dann, dass Beziehungen nicht weiter wachsen. Wir wundern uns dann, dass Vertrauen nicht wächst, dass Einheit nicht wächst. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir Unkraut säen durch unsere Gedanken, durch unser Reden, durch unser Verhaltensweise. Wenn wir Distanz schaffen, dann ernten wir Distanz. Wenn wir Negatives reden, dann hat das Kraft auf unser Leben. Und deshalb sagt Paulus, macht einen Unterschied, ihr Lieben. Lebt Versöhnung. Und Versöhnung ist mehr als Waffenstillstand. Versöhnung heißt, wir hören manche Dinge auf in unserem Leben, die Einladungen für Dämonen sind. Einladungen für Dämonen sind negatives, destruktives Reden von Unglaube, Verachtung und alles, was aus dieser ganzen Kiste kommt. Brauchen wir gar nicht davon reden. Haben wir nichts damit zu tun. Deckel drauf auf die Kiste und wir haben eine andere Box. Und aus der anderen Box holen wir Worte der Wertschätzung, Worte der Auferbauung, Worte der Ermutigung. Und wir werden sehen, es macht einen Unterschied in der Ehe, es macht einen Unterschied in der Familie, es macht einen Unterschied in der Nachbarschaft. Wo können wir noch einen Unterschied machen? Mitgefühl, Anteilnahme. Ein Vater der Waisen und Helfer der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause, er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Er schenkt ihnen Freude. Gott ist ein Gott, der Freude schenkt. Was hat Nietzsche gesagt? Ich stand vor der Kirchentür, sah die Christen rauskommen. Fröhlicher gingen sie rein, trauriger kommen sie raus. Erlöster müssten die Christen aussehen, dann würde ich auch Christ werden. Wollen wir einen Unterschied machen? Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Lasst uns wirklich mit Gott uns mit seiner Kraft und Liebe aufladen. Das macht einen Unterschied. Gott ist ein Gott der Waisen, der Witwen. Wir haben gute Sozialsysteme in der Schweiz und das ist ein Segen dran. Die andere Seite ist aber die, dass gute Sozialsysteme nicht das Alibi für uns Jesus-Nachfolger sind. Du musst dich nicht mehr um die Armen und Alten kümmern. Ihr Lieben, ich glaube, die Zeit kommt, wo unser Licht richtig hell leuchtet. So war es zur Zeit der ersten Christen, die in Rom verfolgt wurden und die trotz Verfolgung nicht aufgehört haben, sich um Kranke zu kümmern, die nicht aufgehört haben, sogar die Toten der Kriege zu begraben. Das waren ihre Werke, die einen Unterschied sichtbar gemacht haben. Ich habe mit Gotti letzte Woche gesprochen, rede immer wieder mal mit ihm. Ne? Aber es hat mich sehr angesprochen, was er erzählt hat. Er geht zu jemand aus der Gemeinde und die Dame ist schon fortgeschritten Alter. Es geht ihr gesundheitlich nicht sehr gut. Und sie bereitet sich auch auf das Sterben vor. Sie sagt, Gotti, können wir Abendmahl zusammennehmen. Ne? Und ich sage dann zu meinen Kollegen auch, es ist ein Privileg, dass wir als Kreuzpunkt sowohl junge Leute erreichen, die 60 plus unterstützen, ermutigen, aber auch diejenigen, die nahe an der Ziellinie sind, ihnen zu helfen, mit Hoffnung und Glaube in die Ewigkeit reinzugehen. Unser Ziel ist letztendlich die Ewigkeit. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde daran auch wachsen werden, dass der Abschied von hier ein Element von Feiern auch hat. Kennt ihr die Herrenhuter? Ist bekannt, das war die größte Missionsbewegung Herrenhut. Die haben weiße Särge benutzt und weiße Friedhofsgestaltung. Warum? Weil sie sagen, wenn jemand hier von diesem Leben geht, dann geht er an einen besseren Platz. Wir feiern das. Und ich glaube, dass in dem Maße, wie wir diese Realität des Himmels, diese Realität der Ewigkeit mehr verstehen, werden wir auch unserem Leben mehr und mehr Gewicht geben, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten, ob wir 20 oder 60 oder 80 oder 90 sind, dass wir damit leben. Weil dann fängt das eigentliche Leben an. Lass uns diesen Unterschied machen. Ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen. Es geht darum, dass wir diese innere Bewusstheit haben, dass Gott sagt, ihr seid geliebt. Ihr seid wertvoll. Ich habe euch eine ewige Hoffnung gegeben, eine lebendige Hoffnung. Jesus lebt in dir. Und der, der in dir lebt, der Auferstandene, der ist stärker als der in der Welt lebt. Ich meditiere oft über Jesus, weil David sagt, ich habe den Herrn vor Augen und ich sehe Jesus in Gethsemane und ich sage, danke Jesus. Ich sehe jemals Jesus vor Pilatus mit den Soldaten, den Peitschen. Ich bleibe sprachlos und sage, danke Jesus. Ich sehe ihn am Kreuz und dann sehe ich auch das leere Grab und sehe Jesus, wie er am See Genezareth Frühstück macht für die Jünger. Das Grab ist leer. Das ist unser Gott. Das sagt, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich bin bei dir alle Tage. Und wenn wir davon reden, einen Unterschied zu machen, dann ist es kein Kirchenprogramm erleben, sondern dann ist es im Herzen Raum zu schaffen für das, was Gott über uns denkt. Edison, du bist ein Genie, das sagt zu uns, Christine, du bist eine Heilige. Susanne, du bist eine Heilige. Stefan, du bist ein Heiliger. Und es ist nicht jemand mit dem heiligen Schein, sondern das ist eine Bestimmung von Gottes. Ich habe euch einen Platz gegeben in der Geschichte. Und dieser Platz in der Geschichte, ich habe mich mit euch verbunden. Ich liebe euch, bin mit euch und durch euch will ich, dass hier viele Menschen mich kennenlernen. Welch ein Privileg, von ihm zu erzählen, seine Liebe weiterzugeben, mit aller Kreativität und Gaben, die wir haben. Wir leben in einem Teil der Welt, was uns gewaltig gut geht. Jeder von uns könnte sicher 20 Punkte jammern, okay, aber dann lasst uns mal eine Woche nach Afrika gehen oder nach Syrien. Micha hat ja einige junge Leute hier von der Undi-Gruppe mitten in Rumänien für an Ostern im April. Und sie waren in unserer Gemeinde, die wir gegründet haben, war mit Zigeunern. Und das Feedback der Jugendlichen, einer hat gesagt, am Abend vor der Reise saß ich da an meinem Computer und habe mich geärgert über das schlechte Programm, das ich habe. Als ich gesehen habe, was die Zigeuner haben, nicht mal was zu essen jeden Tag, war mein Computer kein Problem mehr. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir diese Relationen sehen, von dem was wirklich wichtig ist. Und uns jeden Tag freuen. Lobe den Herrn, meine Seele. Na. Lass uns wirklich mit dem Imperativ zu unserer Seele sagen, Seele, ja, ich verstehe dich. Du hättest viel Grund zu jammern. Okay, Seele, aber schau auf das Wesentliche. Schau auf das leere Grab. Schau auf den Auferstandenen und schau, wo du hingehst. Du gehst zu ihm, an den Platz, wo er Wohnungen vorbereitet hat. Welch eine fantastische Verheißung. Und das wollen wir weitergeben und so machen wir einen großen Unterschied mit Hoffnung und Versöhnung und Orientierung und Liebe und Wertschätzung. Lasst uns das immer mehr kultivieren in unserer Mitte und nach außen. Ich möchte noch für uns beten. Jesus, du bist gut. Wir schauen auf dein Kreuz und du hast geschrien, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Du bist nicht weggerannt in Gethsemane. Du bist nicht weggerannt vor Golgatha. Jesus, du bist wirklich gut. Und weil du gut bist, können wir einfach sagen, regieren in unserem Leben. Wir liefern es dir ganz aus. Und weil du gut bist, glauben wir, dass du auch in unserem persönlichen Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien, Verwandtschaften, Arbeitsplatz, wo immer wir sind, dass du einen Unterschied machen willst, weil du gut bist, weil du den Preis bezahlt hast. Und ich will jetzt einfach diejenigen von euch, die sagen, ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung, dass er einen Unterschied macht. Als erstes Zeichen dafür will ich dich bitten, steh einfach auf und sag, hier bin ich, Jesus, in meiner Schwäche, als leeres Gefäß. Steh auf, damit Gott dieses Gefäß füllen kann. Das ist eine Einladung. Ich sage nicht, du musst einen Unterschied machen, aber es ist eine Einladung. Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will durch dich einen Unterschied machen. Stell dein leeres Gefäß hin, ich möchte es füllen. Ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du uns wirklich die Kraft vom Himmel neu zukommen lässt. Hoffnung, Glaube. Ich bete auch um Wegweisung, wo einige von uns fragen, Gott, wie soll ich das machen? Gott, ich brauche Salbeorientierung. Ich bete, Gott, gib auch Wegweisung, Wegweisung und Klarheit. Wir sind als Kreuzpunkt dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und ich bitte dich, gib Gnade, dass wir diesen Unterschied machen mit deiner Hilfe. Ich spüre noch, dass Menschen hier sind, die selber sagen, ich habe ganz wenig Hoffnung. Hoffnung für mich, Hoffnung für meine Umstände. Und ich will jetzt besonders noch für die beten, die sagen, ich brauche neue Hoffnung. Ja, das ist so einfach, bitte aufstellen. Jesus, du bist Alpha, du hast dein Werk angefangen, du bist Omega. Du bist der Gott der Treue, der Gott des Bundes. Gieß deinen Geist frisch aus über uns, wie du es verheißen hast. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Hier sind wir. Ich bete, dass das Freudenöl unser Herz ganz neu füllt, dass wir nicht sagen müssen, ich gehe jetzt los und mache einen Unterschied, sondern dass wir sagen, wow, in mir ist so viel Freude über meine Vergebung, über meine Rettung und über die Hoffnung, dass ich die Ewigkeit bei Jesus verbringen werde. Vater, dass dieser innere Reichtum durch uns zum Durchbruch kommt und viele Menschen in der Region hier segnet. In Jesu Namen. Amen.